Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
Mit Barbara Bonnmann. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Heute habe ich gleich mehrere Autorinnen und Autoren, die mir ihre Bücher vorstellen werden. Titel: Der unsichtbare Krieg, Raus aus der Tablettenfalle und Besser spät als nie. Was genau dahinter steckt, das werdet ihr im Laufe der Sendung erfahren. Und wir reisen ein bisschen, denn es ist ja irgendwie immer der richtige Zeitpunkt, Reisepläne zu schmieden. Es geht in der heutigen Sendung nach Griechenland und nach Jordanien. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und mit den ersten beiden Autorinnen spreche ich in wenigen Minuten. Ja, und da wird das Alter ganz hochgehoben. Schon Udo Jürgens wusste, mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Trotzdem hat das Thema Alter keinen guten Stand und Senioren selbst kommen in den Medien leider nur selten zu Wort. In der Kolumne Senior Editor, die bis März dieses Jahres bei der Süddeutschen Zeitung bzw. beim Süddeutsche Zeitung Magazin erschienen ist, war das allerdings anders. Hier hat Dorothea Wagner die Gedanken und Erlebnisse ihrer Großmutter Mechthild Grossmann protokolliert. Die ist 79, genießt ihr Leben in vollen Zügen und berichtet in kleinen Anekdoten von ihrem abwechslungsreichen Alltag. Die gesammelte Oma-Kolumne sowie exklusive bislang unveröffentlichte Texte erscheinen nun als Buch. Besser spät als nie. Eine Liebeserklärung an das Alter. Und ich habe mit den beiden gesprochen, Mechthild Grossmann und Dorothea Wagner. Hallo.
Hallo.
Wie kam es denn überhaupt zu Ihrer gemeinsamen Kolumne Senior Editor?
Wir fanden, dass ältere Menschen zu selten gehört werden, gerade in den Details ihres Alltags. Und da ich wusste, wie konstruktiv meine Großmutter über das Alter denkt und wie toll sie auch erzählen kann, habe ich sie angerufen und gefragt, ob sie dann bereit wäre, mitzumachen.
Ich habe spontan zugesagt, denn es wird über das Alter viel zu wenig gesprochen, vor allen Dingen über das Schöne im Alter. Und ich dachte, ich kann Doro vielleicht ihre Angst vor dem Tod nehmen.
Mhm. Der Untertitel Ihres Buches lautet Eine Liebeserklärung an das Alter. Warum ist es Ihnen denn wichtig zu zeigen, dass wir keine Angst vor dem Alter haben müssen?
Alter wird immer so dargestellt, als wäre es etwas, wovor man Angst haben müsste. Alter ist nichts für Feiglinge, heißt ein Buch. Aber in Wirklichkeit ist Alter eine schöne Phase im Leben. Eine Phase, in der man Zeit hat, in der man tun kann, was man möchte. Einfach eine entspannte Phase.
Welche Anekdote aus dem Leben Ihrer Großmutter hat Sie denn besonders inspiriert, Frau Wagner?
Dass es wirklich nie zu spät ist, etwas Neues zu lernen. Meine Großmutter sagt nie, oh nee, ich kann das nicht mehr, sondern sie denkt stattdessen viel darüber nach, was sie alles noch lernen und entdecken kann. Mhm. Auch wenn es manchmal keine großen Sachen sind. Zum Beispiel hat sie versucht, Kraulschwimmen zu lernen. Und ich wäre im Alter einfach gerne so wie sie.
In einigen Episoden erzählen Sie ja davon, dass Sie stets versuchen, mutig und offen gegenüber Neuem zu sein. Wieso ist das denn besonders im Alter wichtig?
Im Alter lebt man oft sehr seine eigene Routine. Alles wird so gemacht, jeden Tag, wie man es am Tag vorher und die Woche vorher gemacht hat. Mhm. Aber die schönen Dinge, die schönen Momente, das sind die außerhalb der Routine. Und deswegen ist es schön, wenn man verreist, was unternimmt. Ich bin im Alter nach Rom, Amsterdam und nach Kolumbien geflogen.
Wow.
Und ich bin sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Vor allem, dass ich den Mut dazu hatte, denn es waren wunderbare Erlebnisse.
Denken Sie denn, dass ein besserer Austausch zwischen den Generationen stattfinden sollte?
Natürlich soll es das. Wenn ich mit meinen Enkeln rede, weiß ich von ihrem Leben was. Wenn ich ihnen von meinem Leben von früher erzähle, lernen sie mich besser kennen.
Ich habe durch die Kolumne gelernt, dass es auf jeden Fall total viel Spaß macht, mit ihr auch über ganz andere Themen zu sprechen, als wir vorher in unserem Leben hatten. Und ich habe eigentlich auch erst durch die Kolumne realisiert, dass sie wie ich mal eine junge Frau war, die in München gelebt hat, mhm, Hobbys hatte, ausgegangen ist. Und ich habe mich ihr dadurch so viel verbundener gefühlt.
Was können die Jüngeren denn von den Älteren lernen?
Was ich am meisten gelernt habe durch die Gespräche war, dass es hilft, über Themen zu sprechen, vor denen man Angst hat. Und ich habe mich zum Beispiel immer sehr vor dem Tod gefürchtet, davor, dass ich geliebte Menschen verliere. Aber mit meiner Großmutter zu sprechen und zu merken, dass sie selbst gar keine Angst vor dem Tod hat, hat mir wirklich geholfen. Und auch ihre Konsequenz daraus, dass sie sagt, sie will einfach ein gutes Leben im Hier und Jetzt. Und das hat mir geholfen, das Leben es schöner wahrzunehmen.
Frau Grossmann, in Ihrem Buch beschreiben Sie einige Male Situationen, in denen das Alter Ihnen gewisse Freiheiten schenkt. Ob Marotten oder faule Vormittage im Bett oder Schokotorte ohne schlechtes Gewissen. Warum werden die Freuden des Alters denn oft unterschätzt?
Viele Menschen haben nicht gelernt, sich im Alter etwas Schönes zu gönnen. Und es muss ja nicht unbedingt was Großes sein, eine Reise zum Beispiel. Es kann auch ein Pistazieneis in Rom sein oder einfach ein Mittagsschläfchen auf dem Sofa.
Mhm. Woran ich auch hängen geblieben bin, in der Episode Keine Lust auf Beige beschreiben Sie das schwierige Unterfangen, sich auch im Alter stilvoll zu kleiden. Was genau hat die Farbe Beige damit zu tun?
Es gibt wenig schicke Mode für ältere Leute und es gibt wenig schicke Modelle in der Hinsicht. Beige ist eine Tarnfarbe und da man nicht auffallen will, zieht man eine beige Jacke an oder beige Hosen.
Stimmt natürlich. Frau Wagner, haben Ihnen die Gespräche mit Ihrer Großmutter die Angst vor dem Alter eigentlich genommen?
Die haben mir auf jeden Fall geholfen, die Angst vor dem Alter zu verlieren. Alleine wie liebevoll sie ihren Körper begutachten kann im Alter, dass sie nicht darüber nachdenkt, ob die Haut hängt, sondern eher darüber nachdenkt, dass sie jetzt noch schwimmen gehen kann und dass sie mit diesem Körper Kinder bekommen hat. Das hat mir geholfen, auch auf mein eigenes Alter positiver zu schauen.
Mhm. Und Frau Grossmann, was ist Ihr Rat an die jüngeren Generationen?
Verbringt viel Zeit mit euren Eltern, mit euren Großeltern, mit all den Menschen, die ihr liebt. Seid offen miteinander, redet miteinander und genießt euer Leben, denn wir haben nur eins.
Das unterschreibe ich hundertprozentig. Dorothea Wagner und Mechthild Grossmann, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Gerne.
Sehr gerne.
In Besser spät als nie, eine Liebeserklärung an das Alter, zeigen Journalistin Dorothea Wagner und ihre Großmutter Mechthild Grossmann, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Leben jenseits des Rentenalters und dass das Alter ein ganz eigenes Abenteuer ist. Das Buch ist im Inselverlag erschienen und ab sofort im Handel erhältlich. Zugreifen, wenn ihr interessiert seid. Lohnt sich. Der Sommerurlaub liegt schon wieder in weiter Ferne und viele machen sich schon wieder Gedanken, wo könnte denn meine nächste Reise hingehen? Das passende Reiseziel auszuwählen, das ist manchmal gar nicht so leicht. Viele wollen was erleben, Neues entdecken und auch die Entspannung sollte nicht zu kurz kommen. Ich habe mal ein paar Ideen gesammelt und bei einer echten Reiseexpertin nachgefragt. Über die momentan angesagtesten Urlaubsziele spreche ich mit Simone Greil vom Reiseveranstalter Lebenslust Touristik. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Welche Reiseziele sind denn im Moment besonders angesagt, Frau Greil?
Also es gibt da in letzter Zeit mehrere hochinteressante Entwicklungen. Mhm. Egal ob im Sommer oder im Winter, bei vielen Reiselustigen stehen Gesundheitsreisen hoch im Kurs.
Aha.
Also Erholungsreisen, die Strandurlaub mit Wellnessangeboten kombinieren. Und bei Fernreisen sind ganzjährig Strandparadiese wie Mauritius oder die Seychellen gefragt. Und auch bei den Entdeckerreisen gibt es einen Trend zum Exotischen. Ein Geheimtipp, der sich in den nächsten Jahren aber bestimmt zum beliebten Reiseziel mausern wird, ist Jordanien.
Mhm.
Denn hier kann man baden am Roten Meer, einzigartiges Weltkulturerbe und Wellness am Toten Meer auf einer einzigen Tour kombinieren.
Das hört sich doch schon mal sehr spannend an. Wie sieht's denn in Jordanien mit der Sicherheit aus?
Jordanien ist ein bisschen wie die Schweiz des Nahen Ostens. Friedlich, wohlhabend und relativ weltoffen. Der amtierende König pflegt gute Kontakte zu allen Nachbarn und mit den USA und Europa. Und zudem gelten natürlich an besonders touristisch geprägten Orten sehr hohe Sicherheitsstandards.
Und welche Highlights hält das Land im Nahen Osten bereit für uns?
In Jordanien ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der Felsenstadt Petra kann man uralte Kultur erleben.
Mhm.
Abenteurer machen einen Wüstentrip durchs Wadi Rum. Und am Roten Meer gibt es einfach Traumstrände. On top dazu gibt es das Tote Meer, das mit gesundheitsförderndem Reizklima und heilkräftigem Salzwasser ein echtes Wellnessparadies ist.
Was gibt es aber bei der Urlaubsplanung in einem Land wie Jordanien zu beachten?
Naja, Jordanien ist nicht Italien. Vom Visum über die Verkehrsmittel bis zur Hotelauswahl ist eine Orientreise deutlich komplizierter als ein Urlaub an der Adria. Das ist ja der Vorteil bei Pauschalreisen. Wir als Veranstalter kümmern uns um fast alles.
Und lohnen sich solche Reiseziele wie Jordanien denn auch jetzt im Herbst und Winter?
Gerade im Winter ist Jordanien ein super Sonnenziel. Das Klima ist angenehm und nicht zu heiß. Und dank der relativ kurzen Flugdauer ist ein Trip ans Tote oder ans Rote Meer eigentlich ideal, um dem deutschen Schmuddelwetter zu entfliehen.
Zum Schluss dann noch, was ist denn Ihr persönliches Traumreiseziel, Frau Greil?
Wir bieten Reisepakete an, die über klassische Pauschalreisen hin. Oh, die Liste ist lang, denn beim Thema Reisen verliebe ich mich ständig neu.
Hm, da kriegen wir jetzt nichts mehr aus ihr raus. Simone Greil von Lebenslust Touristik, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen eine gute Zeit.
Vielen Dank.
Schon Schriftsteller Kurt Tucholsky sagte, Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Ganz egal, ob im Sommer oder um der Winterkälte zu entfliehen. Und wenn ihr mehr Tipps und andere spannende Reiseziele sehen wollt, findet ihr im Netz jede Menge, unter anderem unter lebenslust-touristik.de. Einen weiteren Reisetipp habe ich euch anzubieten, heute hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Wer nicht ganz so weit, also nach Jordanien möchte, darüber haben wir ja heute schon gesprochen, vielleicht zieht's euch nach Griechenland. Die Akropolis, das Orakel von Delphi, der Palast von Knossos. Griechenland hat eine Vielzahl an bekannten Bauwerken und Kultstätten. Es ist eines der beliebtesten Reiseziele für Kulturliebhaber und Menschen, die sich immer schon mal das Löwentor von Mykene anschauen wollten. Und wer mediterranes Essen liebt, der ist in der landestypischen Küche ebenfalls bestens aufgehoben. Fest steht, es ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Reiseland. Und was man dort alles erleben kann, darüber spreche ich heute mit dem Griechenland-Experten Jens Hulverson vom Reiseveranstalter Gebeko. Hallo.
Hallo.
Was ist denn das Besondere an Griechenland?
Die Vielfalt, die Kontraste, die es in Griechenland gibt, antike Gegenwart, traditionelle malerische Dörfer, legendäre Gebäude, Geschichte aus antiken Zeiten, das tolle Essen, die atemberaubende Natur, Bergdörfer, blaues Meer, weiße Häuser, 18 UNESCO-Welterbestätten. Man kann das gar nicht aufzählen, ich kann es gar nicht darstellen. Und deshalb macht es Sinn, sich bei der griechischen Zentrale für Fremdverkehr dann vielleicht nochmal im Detail zu informieren.
Da ist jemand sofort am Schwärmen. Was bietet Griechenland denn genau in Sachen Kultur, Herr Hulverson?
Natürlich jede Menge von der klassischen antiken Kultur bis zur Gegenwart, von der Akropolis über die Heiligen Hain von Olympia, den Palast von Knossos, das Löwentor in Mykene, also nur so ein paar klassische Dinge zu nennen. Mhm. Aber eben auch nicht nur antike Städten, sondern gerade das byzantinische Griechenland ist sehr, sehr spannend. Das mittelalterliche Griechenland, man kann hier wirklich tatsächlich ganz tolle Kirchen und Klöster kennenlernen mit den Lebensgewohnheiten vor Ort und eben ganz viel lebendiger Kultur, die man im Alltagsleben entdecken kann.
Was unterscheidet denn eine Studienreise von einer klassischen Rundreise?
Bei der Rundreise schaut man sich das Land an, man lernt Landleute kennen. Bei der Studienreise schaut man tatsächlich auch hinter die Kulissen. Mhm. Man versucht ein Land in seiner ganzen Vielfalt zu erfassen, mit all seinen Facetten. Und das ist eben nicht nur die Vergangenheit, es ist eben auch die Gegenwart. Es sind die Geschichten hinter der Geschichte und es ist das richtige Leben. Und das klappt vor allem dadurch, dass wir sehr, sehr gut ausgebildete Gebeko-Studienreiseleiter natürlich haben, die sowohl fachlich, aber auch eben organisatorisch sehr, sehr gut sind und gleichzeitig eben auch Türen öffnen können, die man als normaler Reisender vielleicht auch gar nicht sieht.
Aber wie kann ich denn das Land und die Leute dort wirklich kennenlernen? Das ist für viele ja sehr wichtig.
Ich glaube, dass ein Land sich vor allem ja durch die Menschen erschließt. Das sind weniger die Baudenkmäler als tatsächlich die Begegnungen mit den Einheimischen, die tatsächlich auch den Eindruck von einem Land ermöglichen. Und das haben wir in unsere Reisen kräftig eingebaut. Das heißt, es gibt Besuche eben bei Handwerkern zum Beispiel oder bei Imkern in Käsereien, Weinverkostungen. Also die ganz normale Begegnung mit den normalen Menschen im Land. Man bekommt ein Gespür für das Land, man bekommt ein Gespür für die gesellschaftliche Struktur, für die Hintergründe. Und das klappt auf diesen Gruppenreisen sehr, sehr gut, weil man eben auch gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs ist, die auch genau die gleichen Interessen haben und auch Menschen kennenlernen wollen.
Mhm. Dann frage ich Sie abschließend noch, was war denn bislang Ihre schönste Begegnung mit der griechischen Kultur?
Ja, auch schwierig. Viele schöne Begegnungen. Aber was mich tatsächlich begeistert hat und irgendwie auch berührt hat, ist tatsächlich das traditionelle Osterfest in Griechenland. Mhm. Ist ja ein bisschen anders als bei uns, auch etwas später durch den julianischen Kalender. 40 Tage vor Ostern wird gefastet und dann passieren tatsächlich Dinge, die man, wenn man sie live erlebt, die eigentlich wirklich berühren. Also so eine Inbrunst und ein solcher Glaube, den finden wir bei uns in Deutschland selten. Und dabei sein zu können, das kann ich jedem nur empfehlen, im nächsten Jahr, 19. April 2020, vormerken.
Jens Hulversen von Gebeko, vielen Dank für die Infos.
Sehr gerne.
Da ist jemand wirklich begeistert von Land und Leuten, würde ich mal sagen. Kultur, Geschichte, Natur, Kulinarik. Griechenland ist ein sehr facettenreiches Studienreiseland. Mehr Geschichten zu spannenden Begegnungen gibt es auch unter gebeko.de, aber natürlich auch sonst im Netz. Und vielleicht wird das ja euer nächster Urlaub. Noch einen Buchtipp habe ich euch eingepackt. Eben ging es ja ums Alter, jetzt geht's um die Gesundheit. Eine Kopfschmerztablette hier, eine Blutdrucktablette da. Jeder hat irgendwann mal ein Zipperlein, das sich schnell mit einer Pille beseitigen lässt. Doch Schätzungen zufolge gibt es jährlich tausende Todesfälle im Jahr wegen der Nebenwirkungen von Medikamenten. Das sind viel mehr Tote, als der Straßenverkehr hervorruft. Die Gründe dafür beschreibt Sportwissenschaftler und Universitätsprofessor Ingo Frohböse. Böse in seinem neuen Buch Raus aus der Tablettenfalle, das Anfang Oktober erschienen ist. Welchen Ausweg er sieht, darüber spreche ich jetzt mit dem Autor selbst. Professor Dr. Ingo Frohböse, hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Was hat Sie denn als Sportwissenschaftler dazu bewogen, ein Buch über Medikamente zu schreiben?
Menschen, die zu mir in die Sportstunde kommen, alle berichten darüber, dass sie Medikamente nehmen. Und ich habe natürlich mal nachgeforscht und habe gefunden, dass eben auch in meinem Freundeskreis alle damit unterwegs sind. Und ich wohl der Einzige zu sein scheine, der das nicht nimmt. Und ich aber trotzdem immer erkenne, dass die Menschen dadurch nicht gesünder werden. Und das hat mich veranlasst, da mal hinzugucken. Und genau deswegen schreibe ich dieses Buch.
Zu welchen Medikamenten greifen Menschen denn am häufigsten und warum?
Am häufigsten finden sich erstmal ganz einfach frei verkäufliche Medikamente. Ist es Nasenspray, dann Schmerzmittel auf der anderen Seite, die auch zum Teil ja mittlerweile frei verkäuflich sind. Und bei den verschriebenen Medikamenten ist es das Blutdruckmittel. Jeder Deutsche nimmt statistisch ein Blutdruckmittel jeden Tag. Und zunehmend sind es wirklich Mittel, auch das erkennen wir mit großer Sorge, die mit dem Diabetes zu tun haben.
Und welche Nebenwirkungen treten dann dabei auf?
Die häufigsten Nebenwirkungen, die merkt man ja oft gar nicht so richtig. Die einfachsten sind viele Müdigkeitsphänomene, die wir zum Beispiel bei vielen Herz-Kreislauf-Medikamenten erkennen, dass Menschen so heruntergeregelt werden, wie auch bei den ganzen Psychopharmaka. Man wird ja so stillgestellt, dass gar nichts mehr passieren kann. Darüber hinaus gibt es ja ganz viele andere Stoffwechselveränderungen. Es gibt Herz-Kreislauf-Veränderungen, es gibt Gefäßveränderungen. Also der Alltag wird in der Regel durch die Einnahme von Medikamenten ziemlich stark beeinträchtigt.
Und wie häufig gibt es diese Nebenwirkungen?
Ich glaube, jeder weiß, wie lang so ein Beipackzettel mittlerweile ist und die Nebenwirkungen sind ziemlich lang. Und wenn man da glücklicherweise eben nicht von betroffen ist, dann muss man wirklich sagen, hat man Glück gehabt. Je intensiver das Medikament wirkt, haben wir alle Nebenwirkungen. Und jedes Medikament, was wirkt, hat Nebenwirkungen, also 100%.
Dann schauen wir noch mal auf die Alternative zur Tablette. Was ist denn Ihr Tipp gegen fiese Kopf- oder Rückenschmerzen beispielsweise?
Ja, wenn ich zum Beispiel morgens mal mit Kopfschmerzen aufwache, muss ich mich natürlich fragen, wo kommen die her? Die können natürlich aus der Muskulatur heraus resultieren. Halswirbelsäule ist so ein klassisches Thema. Oder darüber hinaus natürlich die Blutung, Nerven, auch ein wichtiges Thema. Sind die vielleicht gedrückt, werden die gequetscht? Oder habe ich einen Wassermangel? Ganz häufig, dass man morgens aufwacht, ist dehydriert, schweißtreibende Nacht gehabt. Einfach mal probieren mit einem Glas Wasser und nicht das Medikament einwerfen. Also immer mal vor der eigenen Haustüre kehren, denn es ist in der Regel nichts Gravierendes, nichts Schlimmes. Oft ist der eigene Lebensstil dafür verantwortlich.
Welchen Einfluss haben denn Einstellung und Lebenswandel grundsätzlich auf unsere Gesundheit?
Oh, unser eigener Lebensstil kann es negativ und positiv beeinflussen. Wir wissen mittlerweile, dass die Gene zum Beispiel nur noch 8-10% überhaupt Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Alles andere ist Lebensstil. Und 70% unserer Erkrankungen sind lebensstilbedingte. Nehmen wir mal das Thema Zucker, nehmen wir mal das Thema Fett, nehmen wir mal das Thema Übergewicht. Cholesterin, nehmen wir mal das Thema Bluthochdruck. All das sind alles lebensstilbedingte Erkrankungen. Quasi 70-80% unserer Erkrankungen und Probleme können wir selber beeinflussen.
Boah, das sind natürlich erschreckende Zahlen, finde ich. Jetzt werde ich mal ein bisschen persönlich. Hand aufs Herz. Wann haben Sie das letzte Mal Fastfood gegessen?
Ich glaube, in den letzten 2 Jahren nicht. Also ich packe das überhaupt nicht an. Wenn ich durch die Bahnhöfe gehe, dann rieche ich immer nur Geschmacksverstärker. Ich gehe zum Beispiel niemals für schlechtes Essen laufen, sondern nur für gutes Essen. Und das ist mein Motto. Also ich esse kein Fastfood. Ich habe lieber etwas zu essen dabei, was hochwertig ist. Ich habe immer zum Beispiel einen vollwertigen Riegel dabei, der mich immer über den Tag bringt, wenn ich denn wirklich mal Hunger habe. Ansonsten nein. Essen und Trim, beides bestimmen, lautet mein Motto. Da muss die Qualität her. Und wenn man dieses beides beachtet, dann geht es einmal gut.
Herr Professor Dr. Frohböse, wie kommen wir denn nun raus aus der Tablettenfalle?
Indem man sich wirklich fragt, wo könnte die Ursache sein? Denn wir müssen wissen, dass Tabletten in der Regel niemals die Ursache bekämpfen, sondern immer nur das Symptom, die decken zu. Also muss man sich fragen, woran liegt das zum Beispiel, dass ich Diabetes bekomme? Aber woran kann es liegen, dass ich übergewichtig wäre? Habe ich zu viel Stress, dass mein Blutdruck so hoch ist? Esse ich vielleicht zu salzreich? Wie kann es sein, dass mein Cholesterinspiegel so hoch ist? Ist es vielleicht genetisch bedingt? Kann sein. Oder ist meine Ernährung total daneben? Oder treibe ich keine körperliche Aktivität? Das heißt also, sich wirklich mal hinterfragen und ehrlich mit sich ins Gericht gehen, bin ich es vielleicht doch. Und die meisten werden dann sagen, ja, wir wissen das doch alle Silvester, wir müssten mal wieder, wir tun es nur nicht.
Da haben Sie durchaus recht. Sportwissenschaftler und Buchautor Professor Dr. Ingo Frohböse, ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Medikamente behandeln meist nur die Symptome und nicht die Ursache einer Erkrankung. Tipps für ein Leben ohne Pillen findet ihr im Ratgeber Raus aus der Tablettenfalle von Professor Ingo Frohböse, seit Anfang Oktober im Buchhandel erhältlich. Ein letztes Buch gibt es heute noch hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein mit einem sehr aktuellen Thema. Online-Shopping, Online-Banking, Social Media. Wir Menschen leben immer digitaler. Je mehr wir aber von uns preisgeben und in die Lebensbereiche Digitalisierung und künstliche Intelligenz vordringen, desto angreifbarer machen wir uns auch, privat, aber auch in der Weltpolitik. Davon handelt zumindest das Buch »Der unsichtbare Krieg – Wie die Digitalisierung Sicherheit und Stabilität in der Welt bedroht«, das am 1. Oktober erschienen ist. Ist die Vernetzung im digitalen Zeitalter jetzt Fluch oder Segen? Darüber spreche ich jetzt mit der Autorin Yvonne Hofstetter. Hallo, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
»Der unsichtbare Krieg«, was genau ist damit denn gemeint, Frau Hofstetter?
Mit dem unsichtbaren Krieg ist gemeint, dass unsere Funknetze angegriffen werden. Die Funknetze, die relevant sind dafür, dass wir uns zunehmend vernetzen. Denn Teil der Digitalisierung ist die Vernetzung. Menschen vernetzen sich mit Menschen, Sachen mit Sachen. Das Netz wird immer wertvoller und damit wird es auch gerne angegriffen.
Worum geht es in Ihrem Buch?
Die Digitalisierung verändert unser Leben auf vielfältige Art und Weise. Wir kommunizieren anders miteinander, wir arbeiten anders. Und natürlich ist es auch so, dass sich die Kriegsführung verändert. Der Cyberspace eröffnet die Möglichkeit für digitale Spionage, Subversion, digitale Sabotage. Aber wir haben natürlich auch die Problematik der autonomen Waffensysteme, die sich hier im Rahmen der Digitalisierung auftut. Und das wird in dem Buch beleuchtet.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch vom Internet of Everything. Was genau ist das?
Die Digitalisierung bedeutet ja, dass wir unser Leben in einen Supercomputer verwandeln. Das heißt, wir vernetzen alles mit allem. Menschen sind gewöhnt, dass sie miteinander vernetzt sind, aber in zunehmendem Maße hängen wir natürlich unsere Industrieanlagen, unsere Verkehrsinfrastrukturen an das Internet. Das heißt also, alles wird vernetzt und damit kommt es zum Internet von allem zum Internet of Everything. Und dieses Internet of Everything wird sehr wertvoll, je mehr Dinge und Menschen am Internet dranhängen. Es wird politisch wertvoll und es wird ökonomisch wertvoll.
Sehen Sie in dieser Vernetzung denn eher einen Segen oder einen Fluch für die Menschheit?
Die Vernetzung im digitalen Zeitalter ist beides Segen und Fluch. Sie eröffnet uns viele Möglichkeiten. Wir können unsere Industrieanlagen steuern. Wir können hoffen, dass wir den Verkehr besser steuern können. All diese Dinge. Aber natürlich bedeutet das, dass wir die Umgebung, das Umfeld, das wir steuern und ausleuchten wollen, überwachen müssen. Und diese Überwachung bringt natürlich Probleme mit sich, insbesondere für die Privatsphäre.
Und welche Probleme meinen Sie genau damit?
Die Vernetzung für den Menschen, der zu Hause sitzt, bedeutet zunächst einmal, dass er sich überwachbar macht, wenn er beispielsweise Geräte im Smart Home um sich herum schart. Das bedeutet, dass der Mensch steuerbar wird, er wird manipulierbar, denn er gibt sein Leben preis, er gibt seinen Taktpreis, seinen Lebensentwurf preis. Der Wert von Daten ist, dass wir, die IT-Leute, die Zukunft steuern können. Wir wollen nicht wissen, was sie in der Vergangenheit angestellt haben. Das ist uninteressant. Der Wert von Daten ist, dass man die Zukunft aussteuern kann.
Und was ist angesichts der Digitalisierung die größte Herausforderung für Europa?
Europa gehört zum alten Westen, zum historischen Westen und schaut natürlich auf sein System. Sein System ist das der Marktwirtschaft, des Neoliberalismus und so setzen wir unsere digitalen Technologien und Geschäftsmodelle auch ein. Wir sind herausgefordert in der Zwischenzeit von einer Systemalternative, die kommt aus China. China setzt genau dieselben Technologien ein für die Überwachung von Menschen, für die Überwachung wirtschaftlich relevanter Ressourcen. Mhm. Und das bedeutet, dass sie eine ganz andere, stringente Strategie verfolgen als wir im historischen Westen. Das fordert uns heraus. Wir werden unsere Machtposition verlieren, wenn wir nicht aufpassen, in Bezug auf Technologie und in Bezug auch auf demokratisches System.
Klingt ein bisschen unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hoffen Sie denn, dass die Leser aus Ihrem Buch mitnehmen, Frau Hofstetter?
Die Leser gehen in der Regel davon aus, dass Cyberangriffe, Subversion, digitale Spionage von Kriminellen vollzogen wird. Das ist aber oft nicht der Fall. Sie sollen mitnehmen, dass es immer häufiger auch Staaten sind, die andere Staaten auf diesem Weg angreifen. Mhm. Unser Netz wird immer wichtiger, auch für andere Staaten wird es wichtiger. Es wird zum Gegenstand der Auseinandersetzung und der Gewalt. Und hier eine richtige Einordnung zu treffen, das ist das, was den Leser interessieren sollte.
Die Autorin Yvonne Hofstetter und ihr Buch »Der unsichtbare Krieg – Wie die Digitalisierung Sicherheit und Stabilität in der Welt bedroht«. Es beschreibt anschaulich, wie die moderne Welt sich verändert, bietet aber auch Lösungsansätze. Das Sachbuch erscheint im Drömer Verlag und ist seit Anfang Oktober im Handel erhältlich. Sicherlich ein Thema, was uns alle angeht, deswegen zugreifen. Und das war sie, die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, es war Spannendes und Interessantes für euch mit dabei. In der nächsten Woche widmen wir uns wieder mal ganz und gar dem Theater. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.